Wer die Psalmen liebt, spürt sofort, wie ehrlich und vielschichtig David vor Gott ist, Vertrauen und Angst, Lobpreis und Klage, tiefe Gottesliebe und zugleich sehr menschliche Gedanken. Gerade in den Psalmen 25 bis 27 wird deutlich, wie sein inneres Ringen im Haus Gottes vor Gott ausgesprochen wird, manches leuchtend geistlich, anderes eher vom alten Bund und vom Gesetz geprägt. Wenn wir diese Texte im Licht des Neuen Testaments lesen, entdecken wir darin nicht nur Davids Herz, sondern auch Gottes Weg, uns von der Haltung des guten Menschen zur Realität des Gottmenschen zu führen, der Christus in sich trägt und aus ihm lebt. Gemischte Empfindungen, zwischen Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Wenn wir David in den Psalmen 25 bis 27 zuhören, betreten wir kein steriles Lehrgebäude, sondern ein inneres Haus voller Stimmen. In einem Moment bekennt er seine Sünden und flieht um Erbarmen, im nächsten ruft er nach Gericht über seine Feinde. Er vertraut auf die Güte des Herrn und klagt zugleich über die Gewalt derer, die ihn hassen. In Psalm 25 heißt es, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Kurz darauf aber ruft er, sieh meine Feinde an, wie viele sie sind, mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Beides gehört zu seinem Erleben Gottes im Haus Gottes, eine echte, kindliche Hinwendung zu Gott und zugleich eine sehr menschliche Sicht auf sich selbst und auf andere. Diese 17 Psalmen enthalten vielerlei gemischte Äußerungen. Manche sind geistlich, manche göttlich, manche ganz natürlich und manche gehören verurteilt. Einige seiner Äußerungen sollten wir unter unsere Füße stellen, andere hingegen bis zum Äußersten erhöhen. Die Äußerungen in diesen Psalmen sind entweder göttlich, gut oder schlecht. Wir brauchen die richtige Unterscheidungsfähigkeit, um zu erkennen, ob diese Äußerungen zum Baum des Lebens oder zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gehören. Hinter diesen gemischten Empfindungen stehen zwei unsichtbare Bäume, die bereits in 1. Mose 2 vor uns treten, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wo David sich dem Erbarmen Gottes ausliefert, seine Schuld nicht beschönigt und Gottes Weg sucht, atmet seine Sprache etwas vom Baum des Lebens, Gott als Quelle, Gott als Weg, Gott als Rettung. Wo er aber vor Gott seine eigene Rechtschaffenheit vorstreckt oder Vergeltung für seine Gegner fordert, zeigt sich etwas vom Baum der Erkenntnis, auch dort, wo es gute Anliegen zu sein scheinen. Der Baum der Erkenntnis brachte nicht nur Böses, sondern eine Haltung hervor, die sich über Gut und Böse definiert, statt aus Gott zu leben. Im Licht des neuen Bundes tritt dieser Unterschied noch schärfer hervor. Gott sucht nicht Menschen, die sich in Kategorien von fromm und unfromm bewegen, sondern Menschen, die in Christus zu ihm hin abgesondert und mit ihm durchtränkt sind. Der Apostel Paulus beschreibt das so, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Maßstab Gottes ist nicht mehr der bessere Mensch, sondern der Mensch, in dem Christus lebt. Vieles, was David bewegt, ist aufrichtig, ehrlich, bedürftig und zugleich von einer Sicht geprägt, die im Gesetz wurzelt und das eigene Tun stark gewichtet. Gerade deshalb helfen uns Davids gemischte Aussagen, unsere eigenen inneren Bewegungen zu verstehen. In der Gegenwart Gottes tauchen in uns ähnliche Stimmen auf, Vertrauen und Angst, Selbstanklage und Selbstrechtfertigung, Sehnsucht nach Gott und Wunsch nach Bestätigung. Die Psalmen ermutigen, dies nicht zu verdrängen, sondern vor Gott auszusprechen. Zugleich führen sie weiter, sie laden ein, in allem zu prüfen, was aus dem Baum des Lebens kommt, wo Christus uns zu sich zieht, unser Herz weich macht und uns in Gottes Barmherzigkeit hineinzieht, und was aus dem Baum der Erkenntnis stammt, wo wir uns über andere stellen oder uns an unserer eigenen Frömmigkeit festhalten. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind, mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Wer sich in Davids gemischten Empfindungen wiederfindet, muss sich nicht verdammen, gerade das Nebeneinander von Vertrauen und Irrtum, von Glaube und menschlicher Reaktion macht deutlich, wie sehr wir Christus als unser Leben brauchen. Im Umgang mit den Psalmen, aber auch mit unseren eigenen Gebeten, wächst eine sanfte Unterscheidungsfähigkeit, was führt mich zu Christus, macht mich klein vor Gott und groß in seiner Gnade? Und was lässt mich um meinen eigenen Stand kreisen? In dem Maß, in dem diese Fragen in uns wach werden, verschiebt sich unser innerer Schwerpunkt. Gott wird weniger der Garant unserer moralischen Vorstellungen und mehr die Quelle unseres Lebens. Dann wird sein Haus für uns zu einem Ort, an dem wir mit allem kommen dürfen und doch nicht bei uns stehen bleiben, sondern tiefer in den Genuss des Baumes des Lebens hineingezogen werden. Vom guten Menschen zum Gottmenschen, das Ende der Selbstgerechtigkeit. In Psalm 26 tritt David mit großer Zuversicht vor Gott. Er sagt, hilf mir zum Recht, Herr, denn in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt und auf den Herrn habe ich vertraut, ich werde nicht wanken. Er bittet um Prüfung, als hätte sein Inneres dem Blick Gottes standzuhalten, erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Er grenzt sich von den Gottlosen ab, verweist auf seine Unschuld und erwartet von Gott, entsprechend zu handeln. Diese Sprache kennt die Bibel gut, sie ist Ausdruck eines Menschen, der den Weg Gottes ernst nimmt, der sich müht, recht zu leben und darin seine Schutzmauer sieht. Psalm 26 zeigt, wie vielfältig David seine Empfindungen ausdrückt, wenn er Gott bittet, ihn zu richten, zu prüfen, zu erproben und zu testen. Gott zu bitten, uns zu prüfen, ist, als würde man jemanden bitten, zu einer Leiche zu kommen und sie zu untersuchen. Was gibt es in uns, dass es wert wäre, dass Gott es prüft? Wir sind wie eine Leiche, voller Fäulnis, Verderbtheit und Unreinheit. Der neutestamentliche Ausdruck dafür lautet, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, dass mit uns Schluss gemacht worden ist. In diesem Sinn sind wir eine Leiche, die keiner Art von Prüfung würdig ist. Doch dieselbe Bibel, die diese Worte überliefert, verschweigt Davids Fall nicht. In 1. Könige 15, 5 wird rückblickend festgehalten, dass David zwar tat, was recht war in den Augen des Herrn, aber außer in der Sache mit Uria, dem Hethiter. Gerade dieses Außer entlarvt die Selbstsicherheit des reinen Gewissens. Wer könnte vor Gott bestehen, wenn alle Dinge ans Licht kommen? Paulus zieht daraus eine andere Konsequenz als David. Er nennt sich im Rückblick auf sein religiöses Leben der Erste unter den Sündern und schreibt, zuverlässig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Wo David noch in seiner Lauterkeit steht, steht Paulus unter dem Kreuz. Im Licht des Kreuzes zeigen sich Davids kühn vorgetragenen Bitten um Prüfung in einem anderen Ton. Vor Gott sind wir nicht wie ein guter Kandidat für einen Test, sondern eher wie ein Leichnam, der keine Lebensfähigkeit vorweisen kann. Unser natürliches Herz trägt zu viel Verborgenes in sich, als dass es sich einer göttlichen Analyse empfehlen könnte. Darum führt der Weg des neuen Bundes in eine radikale Umkehr der Perspektive, nicht wir bringen Gott unsere Integrität, sondern Gott bringt uns seine Gerechtigkeit in Christus. Paulus fasst diesen Wechsel in die Worte, wir sind darum zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe in seinen Tod hinein, damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln können. Damit verschiebt sich der Mittelpunkt unseres geistlichen Selbstverständnisses. Statt zu sagen, bewahre mich, denn ich bin lauter, lernt der Glaubende zu sagen, erbarme dich meiner, denn ich bin ein Sünder, und rette mich um Christi willen. Die Frage ist nicht mehr, ob unsere Lauterkeit ausreicht, sondern ob wir in Christus gefunden werden. Der gute Mensch, der sich im Spiegel seiner Tugend betrachtet, hat in Gottes Augen keinen Vorrang, entscheidend ist der Mensch, der mit Christus gekreuzigt wurde und in dessen Auferstehungsleben lebt. In diesem Sinn ist jede Form von Selbstgerechtigkeit ein Ausdruck des alten Menschen, der vor dem Kreuz keinen Bestand hat. Von David. Hilf mir zum Recht, Herr. Denn in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt und auf den Herrn habe ich vertraut, ich werde nicht wanken. Erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Der Weg vom guten Menschen zum Gottmenschen ist kein plötzlicher Sprung, sondern ein tiefes Umlernen vor Gottes Angesicht. Wer seine eigene Lauterkeit als Fundament erlebt hat, wird oft erst durch Scheitern und Enttäuschung bereit, sich auf das Kreuz Christi zu stützen. Dann verlieren Sätze wie ich bin mit Christus gekreuzigt ihren theoretischen Klang und werden zur gelebten Wirklichkeit, unser altes Vertrauen auf uns selbst wird beendet, damit Christus in uns Raum gewinnt. In diesem Prozess bewahren uns Davids Psalmen davor, unsere Menschlichkeit zu verleugnen, und das Neue Testament bewahrt uns davor, in ihr stehen zu bleiben. So entsteht eine stille, aber kraftvolle Hoffnung, Gott hat sich nicht von unserer Unvollkommenheit abschrecken lassen, sondern gerade sie zum Eingang seiner Gnade gemacht. Wer darauf baut, geht nicht leer aus, sondern entdeckt Schritt für Schritt, dass das wahre Leben dort beginnt, wo der eigene Ruf nach Anerkennung verstummt und Christus als unser einziges Rühmen übrig bleibt. Der wahre Genuss Gottes im Haus Gottes, Essen, Trinken und Licht. Wenn David in Gottes Haus blickt, sieht er mehr als einen heiligen Ort der Anbetung. In Psalm 36 beschreibt er eine Atmosphäre der Nähe und Sättigung, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel, sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie, denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Hier kommt eine andere Seite seines Erlebens zum Vorschein, Gott ist nicht nur Gesetzgeber und Richter, nicht nur Schutz in Gefahr, sondern Quelle von Wasser, Strom der Wonne, Licht, das alles erhält. Das Haus Gottes erscheint wie ein Raum, in dem das Leben selbst fließt und der Mensch innerlich satt wird. In Psalm 36, 7, 9 ist Davids Genuss Gottes in Gottes Haus etwas sehr Persönliches. Diese Verse zeigen uns, wie wir die in Gottes Haus vorhandenen Reichtümer subjektiv genießen können. Der Psalmist sagt, dass wir mit dem Fett, dem Überfluss, den Reichtümern von Gottes Haus gesättigt werden können. Indem wir ihn essen, können wir innerhalb von Gottes Haus mit der ganzen Fülle Gottes gesättigt werden. Diese Bilder stehen nicht für ein vages Wohlgefühl, sondern deuten an, was der neue Bund entfalten wird. Wenn Jesus sich als Brot und Wasser des Lebens offenbart, greift er diese Sprache auf und führt sie in die Tiefe. In Johannes 6,35 heißt es, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Und über das lebendige Wasser sagt er, wer auch immer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird auf keinen Fall Durst haben in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das in das ewige Leben sprudelt. Was David als Fülle des Hauses Gottes besingt, konkretisiert sich in Christus, der dreieine Gott gibt sich selbst als Nahrung und Trank hin, um im Innersten des Menschen zu wohnen. Im Haus Gottes nach neutestamentlichem Maßstab, in der Gemeinde als der Wohnstätte Gottes im Geist, findet genau diese Bewegung statt. Dort ist der Herr nicht nur Gegenstand unserer Lieder, sondern selbst die Lebensversorgung. Sein Wort wird empfangen, sein Geist arbeitet in der Tiefe, und die Gläubigen lernen, Christus nicht nur zu bewundern, sondern ihn im Glauben gleichsam zu essen und zu trinken. Wenn der Herr sagt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, der mich isst, um meinetwillen leben, beschreibt er eine innere Ernährung, durch die sein Leben unsere Leere füllt. In dieser Sicht ist Gemeindeleben nicht zuerst Programm oder Struktur, sondern ein gemeinsamer Tisch, an dem Christus selbst die Speise ist. Damit gewinnt auch Davids Sehnen in Psalm 27 neue Tiefe. Dort ruft er, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Er sucht Schutz vor Feinden, Geborgenheit in Bedrängnis, Bewahrung mitten im Kampf. Gott begegnet ihm in diesen Nöten, aber der neue Bund geht weiter, der Herr bleibt nicht nur der Beschützer gegen äußere Bedrohungen, sondern wird im Inneren zur Quelle, zum Licht und zur ständigen Speise. Das Bild von Baum des Lebens und Strom des Lebenswassers in Offenbarung 22 nimmt genau das auf. Da steht der Baum des Lebens an beiden Seiten des Stromes, und der Strom des Wassers des Lebens fließt aus dem Thron Gottes und des Lammes hervor. Was David in Gottes Haus kostete, wird zur bleibenden Wirklichkeit in der Stadt Gottes und findet schon jetzt seinen Vorgeschmack in der Gemeinschaft der Glaubenden. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott! Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel, sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Der wahre Genuss Gottes im Haus Gottes beginnt dort, wo wir aufhören, Gott nur als Ziel unserer Anstrengungen zu sehen und ihn als Quelle unseres Lebens erkennen. Davids Sprache von Sättigung und Tränkung, von Schutz und Licht richtet den Blick weg von einem frommen Müssen hin zu einem göttlichen Überfluss. Die Gemeinde wird dann mehr als ein Ort religiöser Pflichten, sie wird zum Raum, in dem Christus als Brot und Wasser des Lebens erfahrbar ist. Wer diese Sicht annimmt, muss sich vor der eigenen Bedürftigkeit nicht fürchten, denn gerade sie öffnet Raum für Gottes Versorgung. So verbindet sich der ehrliche Realismus der Psalmen mit der Fülle des neuen Bundes, mitten in unseren Grenzen lädt uns Gott ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Dort lernt das Herz, nicht nur von Gottes Forderungen, sondern von seinem Reichtum zu leben, ein Vorgeschmack auf den Tag, an dem der Baum des Lebens und der Strom des Lebenswassers unser Dasein völlig bestimmen werden. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.